Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie an mehr als 16.000 Märkten weltweit mit einer leistungsstarken Handelsplattform. Seit 45 Jahren ist IG Ihr starker Partner im Online-Trading. Laden Sie sich jetzt die IG Trading App aus Ihrem App Store herunter. Rechtlicher Hinweis: 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Episode 49, lieber Defner. Mhm. Und
kurz vor der 50.
Ja, und ich bin zurück aus dem Rheinland.
Schön, dass du wieder da bist.
Und der Rhein ist, ich muss sagen, er ist wieder relativ voll.
Echt?
Auf jeden Fall taugt er nicht mehr dafür zu sagen, dass die deutsche Konjunktur wegen des Rheins so niedrig ist.
Ja gut, jetzt ist ja auch der Winter hinter uns. Das kann ja ganz schnell passieren. Wir hören ja schon wieder von Trockenheit in Deutschland, von Waldbrandgefahr. Wer weiß, wie lange der Pegel
Rhein
noch hält.
Aber der Rhein taugt auf jeden Fall nicht mehr als diese große Konjunktur.
Ja, im Augenblick nicht, aber es kann schnell wieder passieren. Ne?
Also
keine Ausreden erstmal.
Und meine Beobachtung im Rheinland, du wirst es vermuten, zeigt das sämtliche Leid, das Deutschland hat. Im Rheinland geht es den Leuten zu gut, die Bräsigkeit kam wieder raus.
Und mal
das
wieder.
Hatte mit meinem kalvinistischen Arbeitsethos überhaupt nichts zu tun, was die Rheinländer veranstalten.
Der kalvinistische Ossi.
Und dann fuhren wir zurück durchs Ruhrgebiet und dann bist du in so einer Stadt wie Duisburg, guckst da raus und denkst dir so, boah, wie sieht der Bahnhof aus, wie ist hier alles runtergekommen und du merkst, sind wir gerade, ist der Zweite Weltkrieg gerade vorbei. Es ist wirklich frustrierend. Du kommst erst aus so einer reichen Region, wo Bräsigkeit und Selbstzufriedenheit ist. Dann kommst du durch eine arme Region und denkst dir so, ist hier mal ein Cent investiert worden? Vielleicht mal in den Bahnhof, vielleicht mal die Fenster von der Taubenkacke putzen. Also ich, und dann fährst du nach Hause, hast die Hälfte der Strecke, wir sind im IC gefahren, da gibt es ja im Zug kein Internet, aber wenn du dein Handy dann da versuchst anzumachen, dann hast du die Hälfte Fahrt nur E-Empfang, also dieses Edge, das ist die erste Generation von Handy-Empfang.
Gib dem Chef jetzt keinen Urlaub mehr, das tut ihm nicht gut, ich merke schon. Ich merke schon, ja.
Frustrierend,
das Osterwunder hat bei dir nicht gewirkt, ne? So ein bisschen Auferstehungsglaube, da Glaube daran, dass alles besser wird, dass sich Dinge zum Guten kehren können, dass Wunder im Alltag passieren können, selbst in einer Ökonomie, dass Deutschland immer wieder sich aus Krisen hervor auferstehen kann, sozusagen, wie es schon so viele Wirtschaftswunder in diesem Land gab und dass wir auch aus dieser Krise mit rekordniedriger Arbeitslosigkeit uns befreien werden können. Auch das wird passieren.
Ja, aber Deutschland, die besten Zeiten liegen hinter uns. Ich habe auch ein Buch gelesen, mal über Ostern, mal wieder. Ja, weil meine Kinder immer sagen, Papa, liest doch selbst mal ein Buch, weil ich immer sage, hör, leg mal das Donald Duck weg, sage ich dem Fritz immer und der Levin macht immer irgendwelche Spiele und sagt, hey, komm, liest mal was. Papa liest ja selbst nichts. Also habe ich mir ein Buch zur Hand genommen.
Fleißig, vorbildlich.
Unsere fetten Jahre sind vorbei.
Oh,
und da schreibt dann Timo Bautzus, hat dann so geschrieben, wie Politiker, Banker und Manager Deutschlands Wohlstand verspielen. Und das sind sämtliche Diskussionen, die wir hier führen, sind da auch drin. Mhm. Und der Timo hat sämtliche Chapitschen Bärenargumente auch
wunderbar,
drin.
Fühlst du dich mal wieder bestätigt.
Ja,
passt ja ins Bild, die meistverkauften Wirtschaftsbücher in Deutschland. Ich habe hier eine Liste, die ist alle schon zwei Wochen alt, aber bei den Top 6 sind drei extreme Crashbücher. Das Märchen vom reichen Land auf Platz 1, dann mit drunter unter den Top 6 ist Dirk Müller, Machtbeben und Florian Homm und Markus Krall und Moritz Hessel. Der Crash ist da. Ja, und das in Zeiten, in denen es den Deutschen noch nie so gut ging, in denen die Börse auch wieder sich erholt. Die Vor-Oster-Rallye beim DAX hat ihn über 12.000 Punkte nachhaltig geführt. 7 Tage in Folge ging es nach oben im DAX. Wie gesagt, ein kleines Vor-Osterwunder. Ostern vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch das Frühlingserheben im Blick, um mal Goethe zu zitieren. Ja, das ist passiert an der Börse ja schon seit Monaten, seit Wochen. Wir befreien uns aus dem Konjunkturwinter, der Konjunkturfrühling, der Börsenfrühling ist da und das ist der Vorbote für die wieder anziehenden, sich erholende Konjunktur. Und mit all den Problemen, die da auf uns zukommen, mit all den Zukunftsproblemen, werden wir lernen, umzugehen. Das haben die Deutschen bisher immer geschafft. Sie waren ein bisschen langsamer immer bei neuen Technologien, aber wir werden es wieder schaffen. Die Politik muss natürlich endlich mal aufwachen und aufhören, Wahlgeschenke zu verteilen und nicht mehr die Rentner zu alimentieren, sondern in die Zukunft der Jugend zu investieren. Das
wäre
das
Wichtigste. Meine wirkliche Strategie entwickeln, beispielsweise für künstliche Intelligenz. Da hat auch, steht auch in dem fetten Jahre sind vorbei, steht auch drin, wie wenig wir geben 3 Milliarden bis in die 20er Jahre aus und die Chinesen 130 Milliarden.
Das ist also wirklich, aber bei uns fließt ja alles in den Sozialstaat und wie gesagt, Rente mit 63, Mütterrente. Jeder darf so seine Klientel, Baukindergeld ist auch nicht recht viel besser. Jeder darf seine Klientel alimentieren. Ich habe neulich eine interessante Debatte auch gelesen zum Thema Wahlalter auf null heruntersetzen. Das fände ich durchaus eine gerechte Geschichte. Ja, auf null. Dass sozusagen Kinder auch ein Wahlrecht haben, auch wenn sie es aktiv noch nicht ausüben können. Aber das wird dann eben von den Eltern wahrgenommen, solange bis die Kinder dann sozusagen eigenverantwortlich entscheiden wollen und können. Und bis dahin haben dann die Eltern sozusagen ein Stimmrecht mehr, damit sie sozusagen auch familiengerechte und zukunftsorientierte Politik im Sinne der nachkommenden Generation gemacht
wird. Weißt du, wer gewinnen
würde davon? Nicht nur, weil Rentner dürfen bis ins hohe Alter natürlich auch wählen, dürfen immer wählen, ob sie jetzt noch voll zurechnungsfähig sind oder nicht, was auch immer. Also von daher wäre ich dafür, dass sozusagen auch
dann wäre die Grüne eine Volkspartei. Also meine beiden Söhne würden wahrscheinlich Grün wählen und dann hätten wir die Grünen als Volkspartei, nicht nur bei...
Weil du Grün wählst.
Ich nicht, aber die Kinder würden das tun.
Vielleicht
ich bin ja, wir sind ja ein liberaler Haushalt, jeder kann wählen,
was er will bei uns. Ja, wunderbar. Ja. Das wäre vielleicht nachhaltiger als manche andere Partei.
Jetzt komme ich aber zu der wunderbaren Rubrik I told you so. Das bist ja normalerweise du hier.
Ja.
Ich habe die China-Rallye vorausgesagt. Ich habe den DAX 12.000 vorausgesagt.
Ja.
Aber wir hatten ja Postchef Frank Appel hier letzte Woche.
Hast du ihn getroffen im Rheinland?
Ich habe ihn nicht im Rheinland getroffen, aber ich habe ihn indirekt getroffen, weil nämlich die nächste große Portoerhöhung der Geschichte, also die größte der Geschichte. Wir haben in der letzten Woche, Kapitalisten lieben Monopole und genau
das ist
passiert.
Nun wirklich keine Neuigkeit.
Genau,
dieser Antrag liegt der kam ja viel zu spät und liegt seit ewiger Zeit bei der...
Ja, aber er hat darauf politisch gewirkt, das ist das klassische Rent-Seeking-Phänomen, dass das einfach die Bundesnetzagentur nochmal neu gerechnet hat und statt der 4,8% Erhöhung sind jetzt fast 10,6% sind es geworden.
Ja, aber wen trifft das denn? Ich meine, das Porto ist ja heute überhaupt kein Kostenfaktor mehr.
Das kostet 150 bis 200 Millionen, kriegt die Post dadurch mehr. Überleg dir das mal.
Aber wen trifft das? Ich meine, es gibt Alternativen, es gibt die E-Mail und wer muss denn heutzutage noch einen Brief schreiben?
So. Aber ich sage mal, das ist große Unternehmen, du sagst ja immer, große Unternehmen müssen noch größer werden, dann siehst du, was passiert. Der Service wird nicht besser, aber die Preise steigen. Und genau,
sie müssen trotzdem noch mehrere Briefträger bezahlen, die überall aufs Land rausfahren und da vorbeikommen, ob jetzt noch viele Briefe geschrieben werden.
Kommt samstags mittlerweile keiner mehr vorbei. Das kann ich dir sagen. Da kriegen wir immer montags ganz viel Post. Samstag haben sie einfach den Dienst eingestellt. Wenn das jetzt der neue Service ist, wofür ich mehr bezahlen soll.
Die Rechnungen kannst
du
am Montag auch noch überweisen.
Na gut, okay. Dann haben wir noch was Positives für uns, unsere Vorliebe für
ETFs. Du hast heute viel Mitteilungsbedürfnis
eine Woche
Urlaub
gehabt.
Warum fährt einer ins Rheinland?
Ich habe Urlaub gehabt eine Woche, da kannst du dich mal mit Sachen beschäftigen, guckst du in den Rhein und denkst dir so, hey, und dann habe ich gelesen, weil bei der EZB müssen jetzt die EZB-Mitglieder müssen jetzt ihre Gelder veroffenbaren, wo sie ihr Geld anlegen. Und der Bundesbankchef Weidmann hat unsere Vorliebe für ETFs, hat er auch. Er hat zwei ETFs, ein ETF auf den DAX und auf den MSCI Welt. Siehst du, wenn jetzt der Bundesbankchef so anlegt, wie wir es hier predigen, dann ist es wunderbar. Ja.
Und vielleicht gehört er auch zu unseren Hörern.
Wir haben noch eine Mail gekriegt, die sollte ich auch noch sagen. Wir hatten ja diese Umfrage, wenn du die 13 besten Tage verpasst hast beim DAX, dann hast du deine Rendite halbiert. Und dann meint der Leser natürlich, was ist, wenn du die 13 schlechtesten Tage auch mit verpasst hast? Dann wärst du wieder hättest du die gleiche Rendite. Und insofern meinte er, die Umfrage wäre etwas einseitig hier gewesen. Hat sogar eine Excel-Tabelle angelegt, wo alle Berechnungen drin sind. Und schreibt, wenn du die 13 schlechtesten Tage verpasst hättest, dann hättest du nämlich 11,3%
gemacht. Ja, aber das ist natürlich ein Blödsinnsargument, weil ich meine, die zu verpassen, das so zu timen, das schafft ja kein Mensch irgendwie so
auszusteigen. Ja, aber nur die besten zu verpassen, ist ja auch nicht gut.
Die meisten steigen ja, wenn sie aussteigen, dann steigen sie ja nach den 13 schlechtesten Tagen aus und verpassen dann die Aufholrallye. Ja. Aber kaum einer kann ja vorausahnen, sozusagen, weil man hinterher gewusst hätte, wie das Brexit-Votum ausgegangen ist, das damalige, hätte man natürlich vorher aussteigen können und mal 10% Rutsch beim DAX verpasst, hätte Fahrradkette, sage ich da nur. Und deswegen geht man am besten auf Nummer sicher und bleibt einfach drin. Da braucht man nicht die sozusagen versuchen, die 13 schlechtesten auch zu umgehen. Und man ist einfach investiert und verpasst auf jeden Fall keine Rallye und keine Aufholjagd.
Mit ETFs wie der Bundesbankchef. Ich fand das ja großartig.
ETFs, genau. Das
kannst du auch mal sehen. Und Mario
er
Draghi
darf ja auch
hat
keine Einzelaktien
Mario
haben.
Mario Draghi hat über 100.000 bei einzelnen Banken angelegt. Das ist frustrierend, weil du bist ja nur bis 100.000 Euro sind ja nur die Sachen gesichert. Also der muss wirklich ein großes Vertrauen ins europäische Bankensystem haben. Ja. Also es ist schon interessant. Also wer sich mal angucken will, wie die EZB-Mitglieder ihr Geld anlegen, sollte mal auf die EZB-Seite gehen. Da gibt es jetzt unterschrieben, sogar mit
Handschrift. Ansonsten haben wir auch heute wieder unsere Rubriken Bulle und Bär.
Ja.
Einmal
Daumen hoch und runter,
sozusagen, nachdem jetzt eigentlich schon der Chapitz seine komplette Redezeit eigentlich sozusagen verbraucht hat für diese Folge.
Da würde ich sagen, gehst du mal voran mit deinem Bulle, Bär,
und wir haben wieder ein Thema, das wir diskutieren werden. Und da geht es auch um die German-Angst, die Angst der Deutschen, die sie in die Angstwährung Gold treibt. Auch dazu werden wir heute dann mal wieder kontrovers diskutieren. Und vorher aber unsere Rubriken, fangen wir einmal an.
Ich habe meine Redezeit schon.
Du hast deine Redezeit, genau. Ich fange mit dem Bär der Woche an. Aus gewisser eigener Sache, muss ich sagen. Wir haben ja ausführlich berichtet letzte Woche über diesen tragischen Brand von Notre Dame. Ich selber war auch dann noch bei der Live-Berichterstattung bei Weltfernsehen dann dabei in der letzten Stunde, so von 23 bis 24 Uhr, bin ich auch nochmal eingesprungen. Ist ja bei uns immer ein großer Alarm, wenn sozusagen in dem Fall Feuer Alarm ist, aber auch bei anderen großen Breaking News Lagen sind wir dann sofort in diesem Breaking News Sondersendungsmodus und senden dann über Stunden über aktuelle Entwicklungen zu solchen Lagen. Und das andere Bild, die Gegenseite der Medaille, die hat das öffentlich-rechtliche Fernsehen geliefert. Notre Dame brennt und die ARD pennt, schreibt zum Beispiel der Tagesspiegel in einer Geschichte dazu. Und deswegen zitiere ich jetzt einfach mal ein bisschen aus dem Tagesspiegel. Ich will ja nicht so sehr immer nur auf die Konkurrenz und sagen, ja gut, ist ja Interessenskonflikt. Aber das eben, viele andere bemängeln das ja auch. Der Tagesspiegel schreibt eben, das öffentlich-rechtliche Fernsehen war, dass dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen war das verheerende Feuer am Montagabend in Paris Anlass zu Business as usual, wo die ARD nach 3 Schneeflocken normalerweise einen Brennpunkt ansetzt, war um 20.15 Uhr Schluss. Eine Tier-Doku widmete sich dem Leben und Überleben der Tiger und das ZDF hat sich dann wieder in den Krimi-Modus verabschiedet. Wo ist das öffentlich-rechtliche Live-Fernsehen, wenn man es braucht, fragt der Tagesspiegel und erwähnt dann eben die internationalen Nachrichtensender und auch die deutschen Nachrichtensender, die dann über lange Strecken Live-Berichterstattung hier geschafft haben. Und Kritik gab es ja dann auch von der Politik. Nordrhein-Westfälischer Ministerpräsident Laschet, der bezeichnete die Berichterstattung bei den Öffentlich-Rechtlichen als unzureichend. Und das wiederum hat einen beleidigten Reflex bei der ARD hervorgerufen. ARD-Chefredakteur Becker reagierte auf Twitter und schrieb, rate zu etwas mehr Sachlichkeit. Das erste ist kein 24-Stunden-Nachrichtenkanal und Gaffer-TV machen wir auch nicht, schrieb er auf Twitter. Und da muss ich halt leider sagen, das ist mal wieder öffentlich-rechtliche Arroganz par excellence. Das ist nicht nur eine Diskreditierung von Konkurrenten wie uns, die wirklich unter schwierigen Bedingungen, denn wir kriegen ja keinen Cent Rundfunkgebühren im Gegensatz zu den 8 Milliarden, die die Öffentlich-Rechtlichen einstecken. Diskreditierung der Konkurrenz, die so ein Programm dann auf die Beine stellen und vor allem Diskreditierung der Zuschauer, denn es gab ja überall, wo berichtet wurde, bei uns Nachrichtensendern, enorm großes Publikumsinteresse an diesen Entwicklungen. Das waren beileibe keine Gaffer, sondern man hat einfach Anteil genommen an diesem, Schicksal. Man hat irgendwie tragisch Abschied genommen oder fast Abschied genommen und von Notre Dame, denn es ist hier ein Kulturdenkmal, ein vor den Augen verbrannt sozusagen, ein europäisches Kulturdenkmal, ein europäisches Symbol auch und das alles sozusagen gab es eben nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen, sondern nur bei den Nachrichtensendern, auch den internationalen Nachrichtensendern. Und 2 Tage später dann übrigens dann das öffentlich-rechtliche Fernsehen, kamen sie gleich mit der üblichen Schiene sozusagen und haben gefordert, die Rundfunkgebühren müssten mal wieder erhöht werden, damit sie die Qualität ihres Angebotes nicht leiden lassen müssen, brauchen sie unbedingt einen sozusagen Teuerungsausgleich, einen Inflationsausgleich und das bei rund 8 Milliarden Gesamteinnahmen bei den Rundfunkgebühren, da muss ich sagen, also das gibt auf jeden Fall einen Bär der Woche für das öffentlich-rechtliche
Haben
Sie
nicht schon den zweiten?
Ja, der schon der zweite, jetzt. Ja.
Aber was ich
ist immer wieder verdient, ja.
Was ich ja wirklich frustrierend fand, das war ja, selbst in der Tagesschau war es ja nicht die erste Meldung, sondern kam irgendwie weit hinten. Und die Begründung war, der Beitrag ist erst um 19.59 Uhr überspielt worden und da bekamen wir es nicht mehr als erste Meldung hin. Wann ging das Feuer los? Also ich frage mich, wie viel bezahle ich dafür, dass Sie dann so lange brauchen, um was zu machen? Und es gab wirklich überhaupt kein Brennpunkt und nichts. Und dann haben sie irgendwie den dritten Programm irgendwas geschaltet. Dann war irgendwann bei Phoenix irgendwas. Es war wirklich ein Rauf und ein Drüber.
Sie schaffen es einfach nicht, muss man einfach sagen. Was wir dann mit wenig Manpower
aber
dann
ist sehr schnell auf uns. Ja, ist natürlich ehrlich. Gut. Ich meine, wenn das die Öffentlich-Rechtlichen mit ihren Geldmitteln da richtig
aber
angreifen würden.
Es wird ja immer argumentiert, sozusagen, wir brauchen die Rundfunkgebühren, um sozusagen qualitätsmäßig zu informieren und zu berichten. Aber dann versagen sie und die werfen ihr Geld für Volksmusiksendungen, was weiß ich, raus, was auch private andere als
Schöneberger ist doch jetzt engagiert
machen
worden.
Könnten und so weiter. Ja, für Unsummen wird Geld rausgeschmissen und sie zeigen immer wieder, dass sie solche Situationen einfach nicht handhaben können. Dann wurde ja auch argumentiert, ja, der Korrespondent musste erst seinen Beitrag fertig machen, konnte dann erst vor Ort fahren und das dann können wir einen Brennpunkt machen, bla 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 bla.
Wenn
ja,
wir so arbeiten.
Ausreden werden nicht mitgesendet, heißt es bei uns. Und bei uns wird ganz anders reagiert und trotzdem professionell eingeordnet, ohne dass wir Kaffee-TV machen. Und dann muss man sich eben noch solche Beleidigungen gefallen lassen. Das ist dann wirklich
der
Abschuss. Ja, also,
wunderbar.
Das ist wirklich nicht
frustrierend. Ja, es ist wirklich frustrierend.
Und sie haben einfach das Thema komplett unterschätzt, wie sehr, das hat man ja dann auch in den nachfolgenden Tagen gesehen, wie sehr Notre Dame sozusagen alle Menschen berührt hat, weil es irgendwie wirklich halt, auch wenn Gott sei Dank da niemand zu Schaden gekommen ist, keine Person, aber trotzdem, dieses Kulturerbe hat die Menschen berührt, überall weltweit und es gab eine riesige Anteilnahme, eine riesige Spendenbereitschaft und dergleichen, aber das öffentlich-rechtliche Fernsehen, dem
hat
ist es dann gepennt, keine Sondersendung
mehr.
Noch nicht mal ein Crawl oder sowas, wo man auf, über die aktuelle Entwicklung auf dem Laufenden gehalten wird.
Ja, die verweisen ja auch nicht auf ihre Konkurrenz. Da sagen sie immer, nee, die ARD ist das meistgeschaute, da wollen wir doch nicht auf Phoenix verweisen. Also selbst die, das machen sie nicht mal. Also
ja, völlig und sie brauchen absurd. Ja dann immer neue Kanäle, braucht Tagesschau 24. Und ständig müssen sie neue Kanäle aufmachen, damit sie wieder Unmengen an Geld verbrennen. Ja? Aber wenn sie liefern müssen, dann...
umso besser für uns.
Umso
also,
besser,
wer
umso
zuhört
besser.
Und wer aktuell informiert werden will, das ist das Leitmedium und das Fernsehen, der kann zur Welt schalten. Das ist doch wunderbar. Aber weißt du, was Notre Dame noch gezeigt hat? Dass Philanthropie nicht so funktioniert. Das fand ich interessant, dass danach sofort alle kamen und sagten, ja, wir spenden. Dann kam ganz schnell 1 Milliarde zusammen. Aber es war, als die Kathedrale noch stand, so wie sie jetzt, wie sie vorher stand, war nicht genug Geld da, um eine Sprinkleranlage zu installieren. Und du siehst, Philanthropie funktioniert immer nur dann, wenn es um große Projekte geht, die glänzen, wo ich dann dran schreiben kann, wieder aufgebaut von LVMH. Aber wenn es darum geht, einfach eine Sprinkleranlage einzubauen, möglicherweise die Leute nicht sehen können,
diese
wo der nicht ganz fett
Sprinkleranlage, LVMH, die sie nicht sehen können, wurde ihnen präsentiert von LVMH.
Ja, genau. Und da macht keiner mit. Und deswegen sage ich, Philanthropie funktioniert eben nur bei so großen Projekten, wo ich selbst mitglänzen kann, aber bei dem Kleinen, wo eigentlich Geld gebraucht wird, funktioniert es nicht. Und dann kamen sogar die Reichen in Frankreich
schön,
raus und
Großen
sagten, wir wollen zu 90% das noch von der Steuer absetzen, wo es ja schon zu 60% abzugsfähig sonst nur ist. Gut, das haben sie zurückgezogen, als sie merkten, dass dann der Aufschrei zu groß war. Aber du siehst, ich finde ja, weil du immer sagst, Philanthropie ist doch wunderbar, die können doch die Sozialausgaben machen. Das funktioniert halt nicht. Und das sahst du bei diesem Projekt wunderbar.
Ach so, ich meine, die waren sofort da und haben hunderte von Millionen
zugesagt. Aber hätten sie vorher mal was?
Vielleicht hat auch gar keiner gefragt. Ja. Also ich meine,
hat keiner vorher gefragt? Kannst du doch
nach der Sprinkleranlage.
Wenn es allen so wichtig wäre, könntest du auch für solche Sachen was einnehmen. Du siehst?
Ja, aber du siehst, offenbar war ja vorher keine Sensibilität da, dass man das überhaupt braucht, dass das notwendig ist. Hinterher kannst du nur sagen, hätte.
Für Sachen, die nicht gesehen werden können, wo sie nicht glänzen können, zahlen sie nicht. Und deswegen sage ich...
Na gut,
deswegen,
aber dann nimm halt das Geld, ist doch linke Tasche, rechte Tasche. Und dann sagst du, okay, lass ich die Reichen glänzen, nimm die Prestigeprojekte, dürfen die dann finanzieren, die Philanthropen. Und dann die anderen sozusagen Basisausgaben, die muss ich halt dann aus der Staatskasse oder aus anderen Spendengeldern.
Dann will ich aber lieber die mit höheren Steuern belegen, auch im normalen Leben, damit ich die normalen
Ausgaben
nicht glänzen.
In Frankreich sind die Steuersätze nun wirklich echt hoch genug. Ja? Das ist führend bei den Steuersätzen. Und
die haben sogar gerade eine Steuer...
Gut, die haben die Steuern wieder gesenkt, aber vorher hatten wir extrem hohe Steuersätze. Ja, also.
Kommen wir zu meinem Bär in der Woche?
Ja.
Hat was mit Ostern zu tun. Bei mir hat...
Ein Osterbär?
Ein Osterbär. Und zwar der Lindt Goldhase für 99 Cent bei Netto. Mhm. Jetzt geht es nicht darum, dass er nicht schmeckt oder sonst wie, sondern das war dieses wunderbare Angebot. 99 Cent, kommen Sie zu uns, kaufen Sie den Lindt Osterhasen statt 1,75 für 99 Cent, 43% billiger. Mal ganz davon abgesehen, dass die 99 Cent für so einen 50 Gramm Osterhasen immer noch 2 Euro pro 100 Gramm entsprechen. Erinnert sich, als wir klein waren, hat man für die Tafel Schokolade weniger als eine Mack ausgegeben, also weniger als 50 Cent. Jetzt das Vierfache.
Im Osten gab es doch gar keine Schokolade.
Nein, ich meine doch im Westen lieber.
Also.
Im Osten gab es auch Schokolade, die war mit Stierblut vermischt. Die schmeckt ein bisschen streng, würde ich das mal nennen. Das war nicht so lecker, weil man hatte keine teuren Sachen, deswegen musste man Geschmacksverstärken.
Stierblut statt Kakao, oder was?
Genau.
Oder?
hat man immer versucht zu gucken, wie kann man irgendwie andere Rohstoffe ersetzen, die man teuer sonst für Dollar hätte einkaufen müssen. Und dann dachte man, Stierblut ist günstiger als Kakao, hat man ja eh.
Schlau, Massentierzüchtung,
ja, doch Sozialismus. Genau. Aber darum geht es jetzt ja nicht. Es geht, warum ist der 99 Cent Osterhase bei Netto mein Bär der Woche? Ganz einfach. Ich kam da am Mittwoch, also die Sache ging am Montag los. Am Mittwoch kam ich in den Laden, wollte natürlich auch meine...
Am Montag ging das Sonderangebot los.
Ja. Und am Mittwoch war Mittwoch natürlich noch was davon alles bekommen. Ausverkauft. Ja. Jetzt war ich aber, jetzt muss man sagen, ich war im Rheinland und in so einem Netto, der wirklich total wenig besucht war. Das ist so, da gibt es so ein Gewerbegebiet bei Oberdollendorf, da gibt es irgendwie alle Discounter an einem Platz und die meisten Leute gehen zu Aldi Süd und die wenigsten zu Netto. Und da waren am Mittwoch schon, am Mittwochmittag.
Ja, zwei Tage später
schon,
muss man sich doch nicht wundern.
Waren die schon ausverkauft, die Netto-Goldhasen. Und da habe ich natürlich geguckt und habe mich gefragt, meine Verbraucherrechte. Da fängt der Chapitz ja immer an und sagt, hab ich da meine Verbraucherrechte? Ist da möglicherweise was irreführend passiert? Und dann ist ja immer die...
Prospekthaftung.
Nein, es gibt ja diese berühmten Lockvogelangebote. Mhm. Das ist, wenn du Leute unter irreführenden Vorstellungen in den Laden lockst, um ihnen dann was Teures zu verkaufen. Mhm. Sie haben dann auch die teuren Hasen nebenan stehen, weil die billigen ja ausverkauft waren. Und dann habe ich mal geguckt ins Gesetz, da gibt es ja sogar ein Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Und da gibt es den Paragraph 5 und der schreibt genau vor, was es heißt. Und das heißt, ein Sonderangebot muss mindestens 2 Tage vorrätig sein. Jetzt war ich am 3. da, deswegen konnte ich da jetzt nicht irgendwie zu großen Ärger machen. Und deswegen, ja, da steht nämlich drin in diesem wunderbaren Gesetz für einen angemessenen Zeitraum und der ist mindestens 2 Tage. Es darf auf jeden Fall nicht am gleichen Tag ausverkauft sein. Das ist auf jeden Fall verboten. Und selbst die Schrift, die manchmal da steht, solange der Vorrat reicht, entbindet das Unternehmen nicht von dieser Pflicht, das 2 Tage vorrätig zu haben. Trotzdem sage ich, nach 2,5 Tagen hätte noch was da sein müssen. Und deswegen ist mein Bär der Woche der Lind Osterhase für 99 Cent bei Netto.
Also du meinst Netto, genau.
Netto, ja. Der Lind Osterhase ist wirklich, die Schokolade ist ja lecker. Ja. Wusstest du übrigens, warum
ich sag dir nur, wer zu spät kommt, den bestraft.
Wusstest du übrigens, warum die Lind-Schokolade so cremig schmeckt?
Nee. Ist da auch Stierblut drin?
Das hängt an Rodolphe Lind.
Rodolphe,
1879 hat er nämlich dieses Conchieren erfunden. Mhm. Und zwar lag das daran, der Rodolphe war so ein Lebemann. Und hat eine Fabrik gehabt und ist dann am Freitag irgendwie zu seiner, weiß ich nicht, 20. Geliebten gefahren, hat die Maschine nicht abgestellt und hat das ganze Wochenende diese Schokoladenmaschine gerührt. Und dann kam am Montag wieder rein in die Hütte und dachte sich so, oh, was ist jetzt? Und dann war die Schokolade, die früher so wirklich nicht so lecker war, sondern eher so hart und steinig, war auf einmal glatt, cremig, schmelzend. Und nur der Umstand, dass er ein Lebemann war und die Maschine nicht ausgestellt hatte, führte dazu, dass wir dieses wunderbare Conchieren haben, was die Lindt-Schokolade so lecker macht.
Wir hatten übrigens auch 2 Lindt-Schokohasen zu Hause, von dankenswerterweise von der sozusagen Schwiegermutti, also von der Mutti meiner Freundin, ein kleines Nestchen bekommen. Ja, und jetzt haben wir bloß noch einen, weil gestern Abend hat es an der Tür geklingelt und dann war die kleine geschäftstüchtige Zoe aus dem 1. Stock da, die ist glaube ich so 5 Jahre alt und sagte, ich habe Kräuter zu verkaufen, also wollt ihr mir vielleicht was abkaufen? Aber ihr könnt auch tauschen gegen Süßigkeiten zum Beispiel. Okay, dann habe ich 2 Minzzweige. Hast du auch Minze, habe ich gesagt? Ja, Minze hat sie auch. Und hat dann ganz fachkundig in ihrem Dingskäufchen gekramt und hat 2 Minzzweige rausgekramt. Und ich gesagt, okay, hier darfst du ja von der Platte was nehmen. Ich dachte eigentlich, dass sie 2 kleine Eier nimmt. Sie hat Zibus zum
Schokokorn. Ja, und Lynch, der hat bestimmt nicht 99 Cent. War es ein großer oder war es so ein 50 Gramm? Was war es für eine?
So ein kleiner halt. Ja?
50 Gramm?
Keine Ahnung.
Kostet 1,75. Hast du einen guten Deal gemacht? Was hätte die Minze gekostet?
Nein, ich glaube, sie hat einen guten Deal gemacht. Okay.
Die lecker konchierte.
Aber ich mag Kinder, die geschäftstüchtig sind und schon mal so in so frühem Alter, da wird mal ein kleiner Warren Buffett raus. Warren Buffett hat auch immer früh angefangen, irgendwie Geschäfte zu machen. Ja,
alle Kinder können beim Defner jetzt klingeln und können da versuchen, gute Deals auszumachen, irgendwelchen Kram von der Wiese pflücken und sagen, hey Defner,
Kram, gesunde.
Ein Osterhase ist noch da. Wie lange hält der bei euch noch?
Ja.
Wie lange wird er noch
wird
stehen?
Wird sich zeigen. Ja.
Okay.
Ich bin gar nicht so ein Süßigkeiten-Fan.
Bist du gar nicht?
Nein, bin ich gar nicht. Ja. Ja.
Deine Freundin?
Die ist ganz süß.
Okay.
Meine Freundin.
Kommen wir zum Bullen. Lieber Dietmar. Ja.
Ja, zu deinem Bullen. Zu meinem Bullen?
Zu deinem Bullen. Das war ja mein Bär.
Ah ja, das war ja dein Bär. Ja. Mein Bulle geht an die Bauzinsen. Die haben nämlich ein Allzeittief gerade letzte Woche erreicht. Und zwar die Bauzinsen mit 20-jähriger Zinsbindung sind jetzt auf das Allzeittief von Oktober 2016 gefallen. Das zeigt jetzt zum Beispiel der Bialo Baugeldindex. Und da wird ein Durchschnittseffektivzins angenommen und gemessen, nicht angenommen, sondern gemessen und berechnet. Und zwar ist der auf 1,76% pro Jahr für eben eine 20-jährige Zinsbindung gefallen. Bei kürzeren Laufzeiten, da liegen die Zinsen natürlich viel tiefer und auch nur noch knapp über den Allzeittiefs, die es jemals gab. Wir haben über das Thema letzte Woche auch mit Michael Fabricius, unserem großen Weltimmobilienexperten, gesprochen. Der war bei mir im Studio. Das Interview kann man sich auch nochmal bei welt.de angucken, auch wie man damit umgeht aktuell. Hauptgrund für den Zinsrutsch sind natürlich die rückläufigen Renditen bei den Bundesanleihen, bei den 10-jährigen Bundesanleihen. Die sind immer so der Maßstab und Vorlaufindikator dann eben auch für die Bauzinsen. Und nach der Verschiebung der Zinswende durch die EZB, danke EZB, kann man einfach wieder nur mal sagen, sind wir ja bei den 10-jährigen Bundesanleihen die Renditen nochmal deutlich gefallen, teilweise sogar in den negativen Bereichen. Und sieht man einfach mal wieder, wie viele Menschen von der Zinspolitik der EZB in Deutschland profitieren, obwohl immer nur auf die EZB reingeprügelt wird und immer nur aus Sparersicht berichtet wird und gejammert wird. Aber es nutzt einfach sehr, sehr vielen Menschen, die bauen wollen, die kaufen wollen, die können sich jetzt günstig finanzieren. Und nicht nur diejenigen, die das jetzt vorhaben, sondern auch diejenigen, die immer noch ein laufendes Hypothekendarlehen haben, das vielleicht in 2 oder 3 Jahren ausläuft. Da gibt es ja die Möglichkeit des Vorwertdarlehens, also dass man im Voraus sich einen, sozusagen diese niedrigen Zinsen jetzt sichert. Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, das zu tun. Da muss man dann zwar einen kleinen Aufschlag zahlen, aber man hat dann einfach die Chance, sich dieses niedrige Zinsniveau zu sichern. Es kann immer theoretisch tiefer gehen, aber Bundesanleihen bei Minusprozentsätzen bei um die 0%, recht viel tiefer geht es da wirklich nicht mehr. Und da sollte man vielleicht meiner Meinung nach nicht riskieren, jetzt noch abzuwarten. Den absolut tiefsten Kurs erwischt man nie, aber es kann auch immer wieder sein, dass Bauzinsen dann schnell wieder anziehen, wenn die Konjunktur sich zum Beispiel verbessert, auch die Aussichten auf wieder doch eine Zinswende steigen und die Wahrscheinlichkeit dafür. Aber vor allem auch die Marktzinsen ziehen ja viel früher an, als die EZB dann tatsächlich eine Zinswende vollzieht. Deswegen die Bauzinsen, mein Bulle der Woche.
Steffner, du weißt schon, dass niedrige Bauzinsen auch dazu geführt haben, dass die Immobilienpreise gestiegen sind. Was nützt es dir, wenn du wenig Zins bezahlst, wenn die Immobilienpreise über die Maßen gestiegen sind? Und du sollst immer mal bedenken, wie viele Leute haben eine Lebensversicherung? Also wie viele Lebensversicherungsverträge?
Selber Schuld kann ich nur sagen.
Und wie viele Leute gibt es? Ja, aber die haben sie ja unter anderen Gesichtspunkten haben sie abgeschlossen. Konnte ja niemand wissen, dass irgendwann Mario Draghi kommt und irgendwie die 0 zum 9 normal erklärt.
Sie haben immer die Garantiezinsen gehabt und die werden eingehalten von Lebensversicherungen. Das sind 0,9%. Ja.
Na gut, ich habe noch 4. Ich habe 4%.
Wer immer meint, er muss sein Geld in diesen scheinbar sicheren Sparanlagen parken, ist selber schuld, muss man sagen. Und auf der anderen Seite gibt es eben die Chancen, in Immobilien zu investieren oder in Aktien zu investieren und sein Geld mit Rendite anzulegen. Es gibt kein Recht, noch nicht mal im Grundgesetz, auf auskömmliche Zinsen. Das muss man immer wieder sagen und die EZB macht einfach.
Aber du kannst doch niemandem vorwerfen, der, weiß ich nicht, vor 10 Jahren das abgeschlossen hat, wo das überhaupt nicht absehbar war.
Aber vor 10 Jahren hat er ja noch einen besseren Garantiezins bekommen.
Ja, der hat er vielleicht 2,25 bekommen oder
gut,
so.
Das ist ja heutzutage sogar ein ganz guter Zinssatz für eine Verzinsung. Und man kann den Leuten schon vorwerfen, sich irgendwie Lebensversicherungen immer aufschwatzen zu lassen als alleinseligmachendes und als scheinbar sicheres Anlage. Das sind genau die gleichen Leute, die vor 10 Jahren keine Aktien kaufen wollten, weil sie sagen, oh, ist doch alles so riskant. Ich will eine Lebensversicherung, das ist doch alles super sicher. Ja, man muss sich halt mit der Materie, da kann man sie den Leuten schon vorwerfen, wenn die es bewusst gemacht haben und sagen, okay, ich bin mir allen dessen bewusst, dass ich da höchstens 2% kriege und das akzeptiere ich. So, wunderbar, verwerfe ich keinem was vor. Aber wenn man sich einfach was aufschwätzen lässt, weil man so bequem ist, sich mit Aktienmärkten oder ETFs oder sowas zu beschäftigen, dann muss man das halt auch tragen. Dann darf man jetzt auch nicht rumjammern. So.
Selber schuld.
Selber schuld. Aber wie gesagt, es profitieren sehr, sehr viele Menschen und steigende Baupreise sind natürlich da. Ein Grund dafür sind die Niedrigzinsen, natürlich. Aber nicht der alleinige Grund. Da wird immer so getan, als würde nur das die Immobilienpreise, sondern die werden in erster Linie durch Angebot und Nachfrage getrieben. Und die Nachfrage ist enorm in den Ballungsräumen. Das treibt vor allem die Nachfrage. Da kann das Geld noch so billig sein, wenn du keine Wohnungen vermieten kannst oder kein Mensch diese Wohnungen haben will, dann wird auch der Preis nicht steigen. So, und deswegen sind die steigenden Preise nur sozusagen bedingt zurückzuführen auf die niedrigen Zinsen.
Ja.
Nur bedingt.
Ich finde es der Haupttreiber. Aber gut, sei es drum, da sind wir unterschiedliche Ansichten, da brauchen wir jetzt ja nicht drüber zu diskutieren. Wenn die Zinsen nicht so niedrig wären, gäbe es auch nicht so viele Finanzinvestoren, die gehebelt in Berlin in den Immobilienmarkt einsteigen.
Aber es steigen ja genug Investoren ein, die sozusagen aus China kommen, aus überall herkommen, ja, die mit Bargeld hier ein sind. Die brauchen überhaupt keine Kredite, die zahlen bar. Also das ist
gut, so. Das ist auch natürlich noch ein Teil, aber die ganzen Finanzinvestoren, ob du Deutsche Wohnen heißt, ob du Vonovia heißt, die nutzen das niedrige Zinsniveau.
Ja,
ist klar.
Gut, aber die haben früher ja auch sozusagen investiert, ja, und jetzt nutzt es ihnen natürlich sehr gut. Ja.
Gut. Dann
so, aber es ist doch gut, wenn gebaut wird und wenn investiert wird, weil sonst wird ja noch weniger Wohnraum entstehen, dann steigen die Mieten noch stärker, ja.
Okay. Ja. Ich finde, so viel wird nicht gebaut. Das ist ein relativ unelastisches Angebot.
Ja, was gerade sagst du doch, es wird so viel investiert.
Nein, es
und
wird
so
viel
gebaut.
Investiert in den Bestand, aber so schnell kann das ja gar nicht nachkommen. Die Bautätigkeit kann ja gar nicht so nachkommen, wie die Nachfrage
der
steigt.
Der Bau boomt, ja.
Du hast gar nicht genug Bauarbeiten.
Ja, du hast nicht genug trotzdem wird gebaut ohne Ende und volle Kapazitätsauslastung am Bau. Deswegen steigen ja auch die Baupreise enorm. Ja, natürlich hast du nicht unbegrenzt Bauarbeiter, aber du hast doch viele und die sind beschäftigt und die sind in Lohn und Brot, verdienen gutes Geld. Auch das
der Bauarbeiter sollte der EZB danken. Das würde ich sagen. Der Wohnungskäufer, der jetzt kaufen muss, ob der EZB danken muss, da wäre ich nicht so sicher. So. Das wollte ich nur damit sagen. Weil du immer sagst, danke EZB.
Ja. Und du immer sagst, Draghi ist der Schlimmste überhaupt, der Deutsche in den Ruin treibt. Ja.
Da kommen wir zu meinem Bullen
der
Woche.
Man einfach auch mal die Kehrseite der Medaille sehen und sagen, es gibt enorm viele in Deutschland, nicht nur der deutsche Staat, der von den Nullzinsen profitiert, sondern eben auch viele Immobilienbesitzer und wie gesagt, über Vorwärtsdarlehen.
Das haben wir übrigens gemacht, weil ich letztes Jahr dachte, die Zinswende kommt, dann kam sie auch ganz kurz und ich dachte, ich bin der coolste Vorwärtsdarlehen-Mensch, den es gibt. Und da haben wir das gemacht und jetzt sind die Zinsen noch niedriger gesunken. Ja. Und die meisten Vorwärtsdarlehen in den letzten Jahren hat man für umsonst gemacht. Und diese Erfahrung habe ich auch machen
aber
müssen.
Ist doch trotzdem nicht so schlimm. Trotzdem zahlst du heute viel, viel weniger Zins als noch bei der ersten Finanzierungsrunde.
Okay, trotzdem,
und du hast eine Planungssicherheit und zu einem niedrigen Niveau und kannst jetzt sozusagen vielleicht 5% tilgen, wo du vorher 5% Zins bezahlt hast und zahlst deine Immobilie viel, viel schneller ab und
ratzt
die Fatze in die 300.000 Euro.
Aber die Idee, das kann nicht niedriger gehen. Die Idee wird halt immer wieder von der Realität eingeholt.
Ja, aber den niedrigsten Kurs ist genauso warten beim DAX auf niedrigsten Einstiegskurs. Ich wette, im Dezember sind die wenigsten eingestiegen, weil sie immer gedacht haben, der DAX fällt noch unter 10.000 und so weiter. Du erwischst nie den niedrigsten Kurs. Und deswegen ein niedriges Niveau, wenn man da in der glücklichen Situation ist, jetzt zum Beispiel Vorwärtsdarlehen machen zu können oder jetzt kaufen zu können, dann jetzt nutzen, als nochmal zu warten, ob es nochmal 0,01%-Punkte nach unten geht. Ja, also lieber, weil wenn es, wie gesagt, wenn es anzieht, das haben wir ja auch schon gesehen, dann sind es ja ruckzuck auch immer wieder ein halber
Prozentpunkt höher bis ein Prozentpunkt.
Hast du es sofort. Ja.
Ich kenne das.
Wir müssen mal zügig voranschreiten.
Komme ich zu meinem Bullen der Woche? Mhm. Mein Bulle der Woche ist das Bargeld, was ja von dir immer so verschmäht wird, von den Gestrigen, die ja Bargeld noch benutzen. Und der Anlass für mein Bargeld ist, dass diese Woche, nämlich genau am Freitag, endet eine Ära. Eine Ära des 500-Euro-Scheins. Noch bis Freitag kann man bei der Bundesbank oder bei Geschäftsbanken 500-Euro-Scheine...
Wenn man mal dringend Schwarzgeld irgendwie in Sicherheit bringen
überhaupt
muss.
Überhaupt nicht.
Ja.
Wer diesen wunderbaren lila Schein haben möchte, diese
lila Note. Kriminelles Geld, Drogengeld bunkern will in großen Noten. Kleinen Koffern dringend sich den 500-Euro-Schein.
Genau. Gibt's bis Freitag noch bei der Bundesbank oder bei Geschäftsbanken kann man noch bis Freitag. In Deutschland ist eine Ausnahme, in Österreich gibt es ihn schon länger nicht mehr. Deswegen mein Wunder der Woche ist das Bargeld. Und der Hauptvorwurf, den hast du ja schon genannt, das ist ja, große Scheine wird nur dem organisierten Verbrechen nutzen. Da gibt es ja eine Bundesbankstudie und die haben ja selbst festgestellt, es fehle, und so heißt es dann wörtlich, weiter im empirischen Nachweis, dass durch Maßnahmen wie die Abschaffung von Banknoten mit hohem Nennwert oder die Einführung von Bezahlungsobergrenzen tatsächlich Steuerhinterziehung und
bei jeder Umfrage der organisierte Kriminelle sagt, wenn einer anruft, hallo, haben Sie einen 500-Euro-Schein, wofür nutzen Sie den?
Ja.
Oh ja, natürlich für kriminelle Aktivitäten, da wasche ich mein Drogengeld und mein Schwarzgeld.
Ach, glaubst du ehrlich, die Bundesbank hätte so eine Studie gemacht? Die Bundesbank hat nicht solche Studie gemacht. Die haben eine Studie durchgeführt und haben geguckt, lässt sich das nachweisen? Und dann kann man sagen, es ist nicht so. Und die Berechnungen zufolge sind gerade mal 14% der Bareinzahlungen in Bundesbankfilialen indirekt auf die Schattenwirtschaft zurückzuführen. 14%. Und genaue Zahlen, sagen sie selbst, ist natürlich bei Schattenwirtschaft immer schwer zu machen. Und sie betonen aber auch, dass die Schattenwirtschaft auch das digitale Geld auf dem Vormarsch sei. Im Zuge der allgemeinen Digitalisierung gewinnen alternative Zahlungsmittel, insbesondere im Zusammenhang mit der Abwicklung über das Internet bzw. Darknet, zunehmend an Bedeutung. Und dann kannst du ja schon mal gucken, es gibt ja Länder, wo es so Bargeld-Obergrenzen gibt, beispielsweise Griechenland 500 Euro oder in Polen und Kroatien umgerechnet 15.000 Euro. Und da ist bisher überhaupt kein Rückgang von Kriminalität zu sehen in diesen Ländern. Also ich meine, das ist ja schon in vielen Ländern eingeführt. Also die Idee, wenn ich nur Bargeld-Obergrenzen einführe oder große Scheine abschaffe, dann wird die Kriminalität weniger, ist völliger Blödsinn. Und selbst diese Idee, dass Bargeld teuer für den Einzelhandel ist, hat die Bundesbank auch ausgerechnet, die stimmt so nicht. Die Ergebnisse der Kostenanalyse zeigen, dass Barzahlungen transaktionsbezogen derzeit für den Handel die kostengünstigste Zahlungsvariante darstellen. Also das funktioniert auch
das
nicht.
Das möchte ich ja gerne sehen, wie das berechnet wurde.
Die haben das nachgerechnet. Und die haben gesagt, transaktionsbezogen ist es die kostengünstigste, umsatzbezogen kehrt sich das leicht um, dann hast du halt mehr, dann ist es noch ein bisschen günstiger, wenn du es mit PIN und Kreditkarten oder Lastschrift machst. Und dafür hast du aber überlegen, was du für Schattenseiten beim bargeldlosen Sachen hast. Du kannst einfach Käuferprofile erstellen lassen können, die Leute. Du kannst Rasterfahndungen machen. Du kannst möglicherweise dann Nachteile erleiden, wenn du eine Versicherung abschließt, wenn du Kredite abschließt, weil du möglicherweise ein Profil aufweist, wie es irgendwelche anderen Menschen haben, die schlechte Zahlungsmoral haben. Also du hast halt, immer wenn du mit digitalem Geld bezahlst, bist du halt wie so ein gläserner Mensch, kannst du halt auch durchleuchtet werden. Und ich habe jetzt sogar gehört, dass selbst in Amerika bei Gerichtsprozessen so Algorithmen eingesetzt werden. Und wenn du dann möglicherweise komisch bezahlt hast, wie es vielleicht sonst nur Schwerverbrecher machen, wirst du automatisch in so eine Kategorie gesteckt. Nur weil du vielleicht möglicherweise eine Vorliebe für keine Ahnung was hast und das dann mit deiner Karte bezahlst. Und für den Staat hast du natürlich mit digitalem Geld auch irgendwie Zugriffsmöglichkeiten. Da kannst du einfach mal eine Extrasteuer einrechnen, da kannst du Transaktionsgebühren ein, da kannst du negative Zinsen machen. Du kannst so viel Blödsinn anstellen mit digitalem Geld. Und deswegen habe ich lieber, deswegen habe ich lieber mein Bargeld oder deswegen ist mein
Bullet der Woche das Bargeld. Warum ist, ja, aber ich habe jetzt noch nicht verstanden, was das bloß wieder auf digitale Währung und so weiter, derjenige, der überall bei Instagram und Twitter und alles sozusagen, da musst du erstmal dein Smartphone vernichten, wenn du so Angst vor Rasterfahndungen hast, ja, und anscheinend was zu verbergen hast.
Was heißt denn, das zu verbergen? Das ist ja genau. Und das ist genau das Ding, was du nicht verstehst, lieber Dietmar. Du bist ein unbescholtener Mensch. Und nur weil du, keine Ahnung, vielleicht hast du für komische Unterhosen eine Vorliebe. Und es gibt Schwerverbrecher, die auch für diese Unterhosen eine Vorliebe haben. Und du bezahlst damit.
Und dann komme ich sofort
in
den Knast.
Ja. Kann es passieren, dass du in irgendeine.
Das ist doch Panikmache, ja.
Nee, das ist doch keine Panikmache.
Aber dann kannst du auch über eine Rasterfahndung
Mobilfunk.
Ja, aber in meiner Mobilfunkzelle oder was auch sonst, wo du
weil du immer denkst, ich habe doch nichts zu verbergen,
wo du bei Google suchst,
da kann ich
ja,
das
wo
das
du
so
bei
machen.
Google suchst, ja, da musst du dein Internet abschalten, am besten überhaupt nur noch alles analog machen zu Hause,
aber ich muss doch nicht
Smartphone
alle meine Zahlvorgänge
aber nur
sichtbar
beim,
machen.
Ja, überall haben die Leute kein Problem, ihre Daten preiszugeben, aber nur beim Bargeld gibt es einen Fetischismus und das ist Fetischismus für mich.
Beim Bezahlen ist halt was ganz Besonderes.
Aber wofür brauche ich dann 500-Euro-Schein? Geh doch mal mit 500-Euro-Schein in den Supermarkt. Kein Mensch nimmt den, ja. Das ist wirklich nur etwas für Schwarzgeld-Horter und für Schwerkriminelle.
Wenn du Geld aufbewahren willst, warum denn nicht? Warum willst du nicht dein Geld möglicherweise im Tresor aufbewahren? Das ist einfacher, wenn du 500-Euro-Scheine hast. Das ist viel einfacher. Und wenn du dein Geld auf dem Konto hast, ist es nicht mehr dein Geld, sondern es ist ein Kredit gegenüber der Bank. Das musst du kapieren. Ich meine, nur weil du jetzt hier da bist und sagst, ich bin unbescholten, ich kann doch alles zeigen. Du gehst auch nicht nackig durch die Welt. Und sagst, guck mal, so bin ich. Und deswegen, warum
was
soll ich beim Zahlen nackig
damit
sein?
Zu tun?
Natürlich.
Nackig.
Natürlich.
Es gibt Datenschutz, der ist sehr ausgeprägt. Ja, und da muss man am Datenschutz arbeiten. Aber nicht immer hier diese Ängste so schüren und so sagen, das ist der gläserne Mensch. Das ist noch dem Motto, überall, wo du was bezahlst, wird alles transparent gemacht. Das ist doch nicht der Fall. Ja? Selbst wenn du mit sozusagen.
Aber du kannst Profile anlegen. Wenn du mit Bargeld bezahlst, kannst du keine Profile anlegen. So einfach ist es. Es ist so
da
einfach.
Weiß jeder, dass du den Goldhasen für 99 Cent gekauft hast, was? Bei Netto im Rheinland.
Ich habe ihn nicht bekommen, deswegen war es ja mein Bär. Hat er mir nicht zugehört.
Okay, es ist ja nur ein Bulle der Woche und kein Diskussionsthema, deswegen wollen wir hier nicht diskutieren, wollen wir hier nicht streiten. Deswegen habe ich hier nicht plus. Ja? So, aber es passt ja zum Thema, unser Thema der Woche. Das passt wunderbar rein ins Bild, das wir schon angerissen haben von den sozusagen niedrigen Zinsen und über das Bargeld. Denn für die echten Angsthasen unter uns, die echten Goldhasen, da ist ja das Bargeld natürlich auch keine Währung, weil das ist ja, wird ja nur weginflationiert. Ja, da warum sagen wir so ein 500 Euro, für die zählt einfach nur Gold. Ja. Und deswegen ist der Goldschatz der Deutschen in den vergangenen Jahren noch größer geworden. Privatleute in Deutschland besitzen mittlerweile die Rekordmenge von 8.918 Tonnen des Edelmetalls. Gut die Hälfte davon in Form von Barren und Münzen, die andere Hälfte, rund 4.000 Tonnen, sind Schmuck. Und gegenüber dem Jahr 2016, als zum letzten Mal diese große Erhebung gemacht wurde, sind es dann immerhin 246 Tonnen mehr. Und nimmt man jetzt noch das Gold der Bundesbank mit dazu, dann kommt der Goldschatz der Deutschen auf 12.288 Tonnen im Wert von 458 Milliarden Euro.
Wie viele Tonnen? 12?
12.000.
Wow, es gibt insgesamt in der Welt nur 193.000. Haben wir 12.000 von 193.000 Tonnen?
Die Deutschen, wow. Drei Viertel der Bundesbürger, 74%, besitzen nach der Studie Gold in Form von Schmuck, physisch in Form von Barren oder Münzen oder mit speziellen physisch hinterlegten Wertpapieren. Da gibt es Xetra Gold von der Börse in Frankfurt, Euwachs Gold von der Börse in Stuttgart. Also 26 Millionen Deutsche besitzen Gold. Sozusagen in Form, ehrlich gesagt bin ich jetzt mit den Zahlen ein bisschen durcheinander, aber das habe ich dann auch an anderer Stelle, hieß es dann 26 Millionen Deutsche besitzen Gold. Ich nehme mal an, dass es jetzt das Gold, das Anlagegold ist, ehrlich gesagt. 74%, das sind jetzt die mit Schmuck mit drin. Und nur 10 Millionen Deutsche sind Aktionäre, und das ist vor allem, finde ich, halt einfach der Riesenfehler, dass man hier auf das falsche Pferd setzt mit Gold, weil Gold eben vor allem ein Mythos ist und auf mehreren Mythologien fußt, nämlich dass Gold ein sicherer Hafen sei. Ja,
wie viele tausend Jahre gibt es Gold?
Lass mich erstmal. Du darfst gleich die Gegenrede. Du darfst gleich die Gegenrede starten, hat Schäpitz. Ja,
wie lange gibt es Papierwährung? Okay,
ich wollte reden nicht von Papierwährungen, wir reden von Unternehmen.
Du musst ja einfach fragen, was ist die Werthaltigkeit? Jetzt,
wir haben doch gelobt, wir reden nicht mehr durcheinander, sondern einer darf ausreden und darfst deine Gegenrede halten, wenn du aufgerufen wirst. Ja?
Wenn ich aufgerufen werde.
Sehr schön,
ins Glöckchen, der Goldhase klingelt.
Ja, Goldhase klingelt. So, okay. Also nur noch ganz Mythos. Kurz zu zwei Mythen. Ja, goldsichere Hafen, das hat 2011 die Menschen ins Gold getrieben. Ja? Auf dem Höhepunkt der Euro-Krise haben wir die ganzen Crash-Propheten gesagt, ja, jetzt bricht ja alles zusammen, das Euro-System und überhaupt die ganze Weltfinanzsystem und überhaupt rette sich, wer kann, ins Gold. Dann das hat das Gold auf 1900 Dollar getrieben. Das heißt immer die Dollarpreise, weil das die maßgeblichen Preise sind, in denen die Währung gemessen wird. Und danach ging es einfach nur noch abwärts. Das Gold ist bis auf 1050 Dollar gefallen, ein Minus von 45%. Da lache ich doch, wenn das ein sicherer Hafen sein soll, der sich mal innerhalb von ein paar Jahren halbiert. Das ist doch kein sicherer Hafen, wo ich mein Geld halbiere. Dann lieber eine Lebensversicherung.
Du hättest mal einen Euro sagen sollen. Damals war der Euro noch 1,50 wert? 1,50?
Ja, du kannst gleich deine Gegenrede starten.
Wo ist da bitte die Werthaltigkeit des Euro?
Wenn man dagegen zum Beispiel 2011 in den DAX investiert hätte, in die Werthaltigkeit, so viel zum Thema. Ja. Der DAX war damals bei 5.500 Punkten, da wären wir jetzt bei 12.000 Punkten. Da hätte man in dieser angeblich so riskanten Anlageklasse Aktien, hätte man sein Geld mehr als verdoppelt, im Gegensatz zu fast halbiert beim Gold. Und dann ist der Mythos Inflationsschutz. Es gab in den 90er Jahren Phasen von sehr hoher Inflation in Deutschland, teilweise über 5% Inflation. Das hat den Goldpreis damals auch nicht wirklich gejuckt. Langfristig schafft es Gold vielleicht so gerade mal eben, jetzt kommt der Schäpitz, es geht seit 2000 Jahren, in dieser langen Phase schafft es 7000 Jahren, und da kann man sich immer eine Tunika von kaufen und heute einen Maßanzug. Man schafft es vielleicht, die Inflation gerade mal so zu halten. Das ist aber halt eben auch nicht mehr. Man kann damit sein Geld nicht vermehren, das muss man einfach wieder mal klar sagen. Und die Aktienmärkte dagegen, die schaffen es halt über sehr lange Zeiträume, eine Realrendite von 5-6% zu schaffen, also 5-6% über Inflation. Das gibt's nochmal on top auf die Tunika mit drauf. Und Ziel muss doch sein, dass man einfach sein Geld vermehrt und nicht nur, dass man sein Geld irgendwo hortet mit einem scheinbar sicheren Ding, das dann aber auch mal zwischenzeitlich die Hälfte an Wert verliert und man zusätzlich dann auch nochmal hohe Haltekosten hat. Man kriegt ja keine Dividenden oder Zinsen oder Mieteinnahmen auf dieses investierte Geld wie anderswo, sondern man hat eher Kosten, weil wenn man es wirklich sicher verwahren will, muss man es an den Banksafe legen und das kostet Bankgebühren und hohe Gebühren. Wer zu Hause sein Gold aufbewahrt, wie es auch sehr viele tun, ist ja auch mehr als leichtsinnig, weil Einbrecher wissen natürlich auch, dass die Deutschen viel Gold zu Hause haben und fragen dann schon mal, wo der Safe ist mit vorgehaltener Pistole. Also Gold ist kein sicherer Hafen, Gold lebt nur von Mythen und die Deutschen sollten lieber statt in Gold, in diesen Goldschatz zu investieren, einen Aktienschatz sich aufbauen, der dann sie auch in die Rente bringt und ihr Vermögen wachsen lässt. So,
das ist der Defner jetzt. Ja. Danke, dass das Glöckchen
jetzt kommt
Leute.
Der Goldhase. Chapitz.
Du vergleichst
Gold mit anderen
Gold
Anlageklassen?
Nee, mit Aktien. Du musst Gold mit Währung vergleichen, weil Gold ist eine Art Währung. Und Gold hat nichts mit Gold mit Aktien und vielleicht mit Diversifikation, dass du dein Risiken streuen solltest, nicht alles in Aktien anlegen. Klar, der Defner würde, wenn es ginge, 200% seines Vermögens in Aktien anlegen. Das würde ich jetzt nicht tun. Es geht darum, dass man Gold nicht anstatt von Aktien macht, sondern Gold ist halt einfach eine Anlageform, die das Portfolio diversifiziert. Und wenn du mal guckst, seit 1900 hat Gold immerhin real 0,6% gemacht. Und genau mehr soll es ja auch nicht machen. Es soll einfach den Wert halten. Und wenn du jetzt diese Vergleiche machst von, weiß ich nicht, 2011, da stand der Euro bei 1,50. Jetzt kann ich, wenn ich nach Amerika fahre, viel weniger für den Euro kaufen, weil er nur noch bei 1,12 steht. Da hat der Euro verloren. Und wenn du mir anguckst, die Geschichte von Papierwährungen, dann siehst du, dass Papierwährungen am Ende, sie haben nie dazu geführt, das gab es ganz selten, in Großbritannien ist eine Ausnahme beim Pfund, aber die meisten Papierwährungen ist zum Schluss sind sie untergegangen, weil es für eine Entschuldung ist nie, es gab nie eine Entschuldung bei Papierwährungen. Immer wenn du Geld drucken kannst, wie du Lust hast, wenn es keinen Anker gibt, ist es immer früher oder später hat es darin gemündet, dass dann die Staaten das gedruckt haben, um die Schulden loszuwerden, dann ist es weniger wert geworden. Das kannst du mit Gold halt einfach nicht so machen. Und deswegen ist Gold nach wie vor jetzt nicht als Aktienersatz, sondern einfach als Diversifikation. Und wenn man 5-10% seines Vermögens in Gold hat, ist das wunderbar. Es geht nicht darum zu sagen, hey, alles Geld in Gold, das ist ja nicht meine Theorie. Und jetzt sieht man auch, Gold ist in diesem Jahr minus 0,7%, also relativ schlecht abgeschnitten. Wenn du aber siehst, was es für Risiken gibt, geopolitische Risiken. Es gibt Handels- und Währungskriege möglicherweise. Geldpolitische Experimente. Irgendwie alle fangen an, Geld zu drucken und zu gucken, wie sie irgendwie aus der ihre Inflationsziele hinbekommen. Und dann denke ich mir, dann ist das so ein Gold mit so einer Stabilität, auch eine chemische Stabilität. Gold ist unzerstörbar. Das ist das Wunderbare. Und Gold kann nicht einfach wie Papiergeld per Knopfdruck neu geschaffen werden. Das ist ein rares Gut und unzerstörbar. Und deswegen ist es einfach nicht kein Mythos, sondern es ist einfach ein Wert. Beständige Angelegenheit und das seit, wie ich dir sage, 7000 Jahren. Und wenn du mit deinem normalen Geld nichts kriegst, wenn du Tagesgeld hast, hast du 0%. Fürs Gold kriegst du auch nichts, dann hast du nicht mal Opportunitätskosten. Also du hast nicht mal einen entgangenen Zins. Du sagst, hey, und wenn irgendwann, und du hast es ja beim IWF gelesen, die fangen ja schon an zu überlegen, oh, wie kann ich mal Minuszinsen von 5-7% machen? Da siehst du ja, welche Gedankenspiele da im Spiel sind. Und dann hast du irgendwann sogar mit deinem normalen Papiergeld einen Minuszins und mit deinem Gold hast du 0%, beziehungsweise wenn du ein Safe dir kaufen willst, hast du minus 0,7 oder so. Das geht dann ab davon. Aber dann ist doch Gold eine wunderbare Sache. Und wenn du jetzt mal guckst, bei der EZB gibt es jetzt die Nachfolgediskussion, wer kommt auf Herrn Draghi? Und dann kommen alle und sagen, oh, ich würde noch mehr Geld drucken. Dann kommt der Nächste und sagt, mein Inflationsziel würde ich noch ausweiten. Wir müssen es schaffen, endlich mal. Und wenn ich diese Experimente sehe, sage ich, ey, wie cool ist es, wenn ich dann einen Teil meines Geldes einfach in Gold habe und damit eine gewisse Sicherheit habe und nicht einfach was vermehrbar ist. Und wenn du auch guckst, 2018, wer war der größte Käufer? Die Notenbanken. Die Notenbanken haben so viel Tonnen gekauft wie noch nie seit den 1960er Jahren. so viel wie noch nie. Und wenn die Notenbanken das schon tun, dann fragst du dich, warum tun die das denn? Das war eine Steigerung um 74% gegenüber 2017. Die Russen machen das, die Chinesen machen das. Und warum machen die das? Weil da irgendein Verrückter im Weißen Haus sitzt, der mit Dollar wie zu einer Pistole umschießt, sagt so, bumm, jetzt machen wir mal Dollar, wird hier verboten, Iran-Sanktionen, oh, es gilt ab morgen, nee, ab übermorgen, machen wir hier, machen wir da. Und dann denkst du dir so, hey, wenn jeder irgendwie Währung einsetzt zum kriegerischen Dasein oder Notenbanken Währung einsetzen, um irgendeine Konjunktur zu stimulieren oder irgendwie es nicht hinbekommen, die Inflation hochzubekommen, dann habe ich doch lieber eine Währung, die stabil ist und sicher ist und die einen Teil meinem Portfolio ausmacht. Deswegen kann ich deine Sache zu sagen, Gold ist ein Mythos. Gerade in Zeiten, die so wackelig sind wie diesen, habe ich lieber ein wertbeständiges Ding, was vielleicht
nicht
jedes Jahr...
Es ist nicht wertbeständig, wenn etwas 45% verliert innerhalb von ein paar Jahren, dann kann man nicht immer diesen Mythos...
Das machen
Mythos
aber doch Währungen doch auch.
Ja,
wenn du mal
aber,
das Pfund dir anguckst, das fällt auch mal um 50%. Oder wenn du den Yen oder wenn du dir den Schweizer Franken rauf, runter... Das machen Papierwährungen auch. Wo ist denn das Problem?
Das geht ist aber um für einen Inländer nicht unbedingt ein Risiko, wenn deine Währung schwankt, ja, weil du musst ja nicht unbedingt, bist nicht darauf angewiesen ins Ausland. Solange du dein Einkommen und deine Ausgaben in der gleichen Währung hast, ist das nicht dieses Risiko, wie wenn du dein Geld in Gold anlegst und dann plötzlich 45% weniger rauskriegst. Also ist ein Mythos, dass Geld Gold wertstabil ist.
Du musst es doch nicht verkaufen heute oder morgen. Du hast es einfach
und
zur Sicherheit
da. Du hast es und du lässt es da liegen über Jahrzehnte und machst jedes Jahr sozusagen.
Genau das.
Es entgeht dir der Wertverlust.
Was?
Und
geht
hinterher,
dir ein Zins? Du hast keinen Zins auf
keinen
Papiergeld.
Zins.
Ja, du hast
keinen Zins.
Und du
aber
willst vielleicht einen Teil deines
Vermögens. Aber es entgeht dir die Rendite.
Du willst ja nicht alles in Aktien haben. Erzähl dir, du musst doch jetzt mal den Leuten auch mal eine moderne Portfolio-Theorie
machen. Okay, das hast du
ja
schon mal gesagt. Okay,
ja.
Da bin ich dafür. Okay. Wenn die Leute über 50% in Aktien haben, dürfen sie wegen mir auch 5% Gold haben. Aber erstmal sollen sie Aktien kaufen.
Dann doch.
Und dann Gold. Ja. Aber die Deutschen machen es ja umgekehrt, weil sie ständig von diesen Crash-Büchern und Crash-Rednern und Crash-Propheten und Untergangspropheten madig und angeheizt werden und jedes Mal denken, vollkommen überzogene Ängste haben, dass irgendwas passiert und meinen, sie müssen sich absichern und ihre wenigen Kröten und Sparkröten stecken sie dann in Gold statt in Aktien, weil sie meinen, das Weltfinanzsystem kollabiert und Aktien sind unsicher, diese alten Lehren und diese alten Mythen halten sich und sind festgeschrieben und dann erfahren sie was vom Uropo, von der Hyperinflation damals sozusagen Anfang des letzten Jahrhunderts, ja, und das hat sich in dieser in dem kollektiven Gedächtnis der Deutschen eingebrannt und die kaufen Gold wie panisch.
Es gab auch eine Währungsreform nach dem Krieg, die gab es auch noch, lieber Defner. Und im Osten, habe ich auch mit meiner Währung was erlebt, da wurde auch die Währung umgetauscht. Wir hatten zwar ein relativ gutes Umtauschverhältnis.
Ja, da durftest du aber wahrscheinlich kein Gold besitzen im Osten, oder?
Ja gut, das konnte ich nicht, aber du siehst halt, wie oft passiert es, dass Geldsysteme kollabieren. Das geschieht in der Geschichte relativ häufig.
Ja, deswegen sollte man sich auch keinen 500-Euro-Schein ins Safe legen, sondern sein Geld investieren. Am besten investiert man in Sachbesitz, in Immobilien und in Aktien. Aktien sind nämlich auch Sachbesitz. Und dann steigert man nämlich auch sein Vermögen und hortet nicht irgendwo nur und friert es sozusagen ein, sondern lässt sein Geld und sein Vermögen für einen arbeiten. Und dann landet man nicht auf der Bildzeitung und muss jammern, wenn die Rente dann nicht reicht. Oh. Sondern man kümmert sich auch um seine private Altersvorsorge. Und wenn man Geld nur hortet und dann aufwacht, jetzt habe ich da 50 Jahre lang getrieben von falschen Ängsten, die Deutschen einfach so pflegen. Das passiert ja auch heute einen guten Artikel bei Welt übrigens, die falschen Ängste der Deutschen, dass man natürlich auch wieder so wahnsinnig viel Angst vor Kriminalität hat, obwohl Deutschland eines der sichersten Länder ist. Das sind ja all diese Dinge, die nicht nur eben im Finanzmarktbereich passieren, sondern eben auch bei allen Bereichen, wo wir uns von falschen Ängsten leiten lassen, von falscher Wahrnehmung, auch von überzogener Presseberichterstattung teilweise und hier einen falschen Pessimismus entwickeln. Und deswegen meine Predigt immer wieder, Leute, habt mehr Zutrauen, schaut euch wirklich die realen Fakten an und habt mehr Optimismus auch und investiert auch optimistisch in Zukunft, so als bis die Welt morgen auch noch gehen würde. Ja. Getreu Martin Luther, wenn heute die Welt unterginge, pflanzt sich morgen noch ein Bäumchen ein.
Aber
wenn morgen die Welt unterginge, pflanzt sich heute ein Bäumchen ein. So rum, ja.
Und, ja. Den haben wir auch schon häufiger hier gehört, lieber Defner. Aber trotzdem heißt es
sondern
dass du einen Teil deines Portfolios einfach in Gold halten kannst.
Irgendwie 5%, wie gesagt.
Ja, 5-10% ist doch wunderbar.
Aber vorher Aktien kaufen.
Ich habe ja nicht gesagt, dass man
vorher
anstatt das macht.
Aktien kaufen.
Aber ich finde, das Experiment, was die Notenbanken derzeit durchführen, das wird meines Erachtens nicht gut enden. Und dann habe ich lieber eine gewisse Absicherung mit Gold, als dass ich einfach ungeschützt in den ja, und jetzt das Experiment abwarten lasse und sehen, was passiert.
Golf ist meiner Meinung nach wirklich nur für diesen Extremfall, den man wirklich nie erleben will, gut, dass du wirklich eigentlich dafür, dass du als Fluchtwährung, dass du wirklich sozusagen und die Nachkriegsgeneration, okay, die hat das erlebt, dass viele Vertriebene irgendwoher flüchten mussten, weil ihnen alles genommen wurde und dann konnten sie nochmal ihre paar Goldmünzen und ihren Goldschmuck in den Koffer packen und damit irgendwie davon.
Möglicherweise
dafür ist Gold möglicherweise geeignet.
Oder aber vor zuträglichen Staaten, wenn der IWF nämlich mit seinem Szenario kommt und dir Minuszinsen abknöpfen will.
Dann auch noch ein Goldverbot kommen und so weiter.
Ja,
das sind auch mögliche
trotzdem
Szenarien.
Da
hast du auch keine Sicherheit. Ja.
Also ich würde sagen, Gold ist ein Anlagegut, was man nicht mit Aktien vergleicht, sondern was man zu Aktien dazu hat. Und ein abgerundetes Portfolio hat auch Gold. So, lass uns wetten, lieber Defner.
Also
was schlägst du mir denn vor?
Ich kann jetzt nicht nur gegen den Goldpreis wetten, weil ich ja in meiner Jahresanfangsprognose schon mich optimistisch eigentlich jetzt kurzfristig für den Goldpreis geäußert habe und gesagt habe, ich traue dem auch 1400 Dollar in diesem Jahr zu.
Er ist aber leider wieder zurückgekommen, ist nur bei 1280.
Da sieht man ja auch mal wieder, wie alles redet von Krisen hier, was weiß ich, Brexit, Handelskrieg und so weiter und so fort.
Euro ist ja im Plus,
hat den Goldpreis auch nicht wirklich getrieben. So. Also ich wette jetzt einfach mal, dass der Goldpreis sich bis zum Jahresende, lass uns immer bis Juli ist jetzt, schlechter läuft natürlich, der Goldpreis wird sich schlechter entwickeln als die Börse, der DAX. Nehmen wir den DAX als Vergleichsmaßstab.
Na, in normalen Jahren hättest du wahrscheinlich damit recht, aber da der DAX jetzt schon 15,3% gelaufen ist und Gold minus 0,7 beziehungsweise in Euro schon ein bisschen gestiegen ist, würde ich sagen, die Wette, da schlage ich ein. Ich denke, da hat Gold noch ein bisschen mehr Potenzial. Der DAX wird vielleicht seitwärts laufen oder runter, Gold leicht steigen und dann hätte ich gewonnen.
Ja, hättest du gewonnen.
Hätte ich.
Aber trotzdem wäre das natürlich,
aber Gold
was
ist
wir
nicht
hier argumentieren, ist ja
aber
wirklich
Gold
langfristig.
Aber Gold ist natürlich kein kurzfristiges Investment.
Genauso wie Aktien kein kurzfristiges sind. Und
gut,
deswegen
aber da
ist
wir
ja halt
irgendwann
auf
die
lange
abrechnen
Sicht
müssen.
Ist ja dann der Aktienmarkt viel, viel besser, wie gesagt. Hier
da habe ich ja überhaupt nicht.
Mit einer deutlichen Outperformance.
Habe ich ja 5,2% seit 1900 real, nach Abzug der Rendite. Und Gold nur 0,6. Aber es ist ja auch nicht, ich will es ja auch nicht vergleichen miteinander. Ich vergleiche auch irgendeinen Ferrari mit einem Trabi und sage, oh, der Ferrari
aber ich gucke mir einfach nur die Deutschen an und sage, viel, viel mehr Deutsche haben einen Goldschatz und haben keine Aktien. Und das ist eben das Verheerende, was die Deutschen tun, dass sie einfach viel zu wenig Aktien haben und auch viel zu wenig Immobilien. Das zeigt sich ja auch in diesem letzten Vermögensbericht. Ja, nur 48%. Da haben alle Krisenländer mehr Immobilienbesitz. Die Deutschen
hängt
haben
aber auch
keinen
mit dem
und rufen
Zweiten
dann,
Weltkrieg zu tun.
Ja, aber es hängt auch an der Angst
ist.
Und der Feigheit der Deutschen und dass sie immer nur auf den Staat sich verlassen und dann meinen, wenn die Mieten steigen, dann muss man wieder nur Enteignung rufen, anstatt dass man selber mal auf die Beine kommt.
Bei
und,
Minute 55.
Nein, dass man selber auf die Beine kommt und sagt, okay, ich gehe halt auch mal ins Risiko. Vor Jahren konnte man spottbillig in Berlin Wohnungen kaufen. Alle Kollegen, mit denen ich damals geredet habe, warum soll ich denn Wohnung kaufen? Die Zinsen hier sind doch, die Mieten hier sind doch so billig. Ach, da kann ich überhaupt keine Immobilie dafür finanzieren. Ne?
Ich weiß.
Ja? Und jetzt hat, die Mieten steigen, hoppla. Staat, hallo, bitte hilf. Kannst du mal schnell enteignen? Ja. Sozialismus. Und so geht es in Deutschland mit dieser Wolkenkratzer in allen Bereichen. Immer wird nach dem Staat gerufen. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt, ja. Da müssen die Leute einfach auch immer wieder mal an Eigenverantwortung. Ist wichtig, ja.
So,
für Sparer,
schön.
Anleger. So.
Ja, hast du schön gesagt.
Das ist mein
sprich
Wort,
jetzt
meine Osterbotschaft.
Sprich trotzdem nicht gegen Gold,
Urbi
aber mach
Orbi.
Nichts. Gut.
Ja.
Sehr schön.
Glaubt an euch, glaubt an die Zukunft des Landes.
Ja.
Und stellt euch dafür auf. Nicht für unwahrscheinliche Szenarien wie den nächsten Weltkrieg oder den Kollaps. Das sind ja Szenarien mit einer mickrigsten Wahrscheinlichkeit, auf die die Deutschen jetzt sich vorbereiten. Aber auf das wahrscheinliche Szenario, dass sie ihr Rentenalter erreichen und noch 20, 30, 40 Jahre arbeiten, gut leben wollen, ja, auf das bereiten sie sich nur unzulänglich vor.
Ja,
so, jetzt habe ich aber fast alles
Der schwarze
gesagt.
Schwan kann ich dem Defner nur als Buch empfehlen. Da wären diese unwahrscheinlichen Risiken, wenn da ausreichend
mittlerweile sind die schwarzen Schwäne ja, dass es gut läuft, ja, weil keiner mehr, weil an dieser Wall of Worries schon oft benannt, die Leute von lauter Ängsten getrieben, es verpassen, in Aktien zu investieren, weil sie ständig mit diesen falschen Ängsten, falschen Risiken, ja, es sind Risiken, aber man muss halt einfach die Wahrscheinlichkeit angucken.
Gut.
Okay, wir haben gleich die Stunde voll.
Genau, Folge 49, was. Nächste Woche haben wir ja Folge 50 und da gibt es dann eine...
Da gibt es eine Ankündigung.
Eine Ankündigung.
Eine Ankündigung, genau. Eine besondere Ankündigung. Also verpassen Sie auf keinen Fall Folge 50.
Ja, eine ganz besondere Ankündigung. Und ansonsten...
Nehmen wir gerne 5 Sterne.
Ja,
gute immer. Bewertungen bei iTunes.
Wir haben heute sehr viel durcheinander geredet. Beim Bargeld ist mit dem Defler der Gaul durchgegangen, beim Gold bei mir. Ja. Also unsere guten Vorsätze haben wir heute ein bisschen wieder
einfach
schleifen lassen.
Aber Themen, die uns beide emotionalisieren. Ja, ja, ja.
Aber so soll es ja auch
da
sein.
Da geht der Gaul manchmal durch. So also Sie müssen es. Mal, oder ihr müsst mal, wenn ihr CNBC amerikanische Sender guckt, ja, da reden manchmal 8 im Finanzbereich, ja. Manchmal reden 4, 5 Leute aufeinander ein. Also das sind wir wirklich lammfromm.
Ja.
Osterlämmer.
Wir sind ja auch nur 2. Wären wir 8 hier, könnten auch 8 reden. Gut. Okay. Leistung. So kommt der, jetzt macht die Verabschiedung.
Aber also wir glauben ja immer Besserung, ja. Gut. Also, das ist mehr. So, also ja. Verabschiedung, geben Sie uns 5 Sterne und ansonsten bleiben Sie uns treu. Wir sagen wie immer Tschüss, Ciao, bleiben Bulle
und Bär,
Geffner
und Chapitz.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie auf Aktien, Währungen, Indizes und Rohstoffe bei einem weltweiten Marktführer im Onlinehandel. Verlassen Sie sich auf 45 Jahre Trading-Expertise. Laden Sie sich jetzt die IG Trading App aus Ihrem App Store herunter. Rechtlicher Hinweis: 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.